Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament und heute mit Marcel Mittelbach, dem jüngsten Bürgermeister des Ruhrgebiets, frisch aus Waltrop eingetroffen. Hallo Marcel.
Tag Axel.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hab dich schon als den jüngsten Oberbürgermeister, wirst wahrscheinlich auch noch Oberbürgermeister der Welt in deiner Zukunft, wer so früh startet. Nein, Bürgermeister von Waltrop und jung, aber sogar auch schon jetzt 5 Jahre dabei.
Ja, tatsächlich, die Zeit ist fast rum. Die Neuwahl steht an.
Ja.
5 Jahre, das ging echt schnell rum, das stimmt.
Im Politikbetrieb, sind wir mal ehrlich, habe ich jetzt eher mit Menschen wie mir zu tun, die schon einen sehr grauen Bart haben und weniger mit richtig jungen Menschen. Wie kommt man dazu, mit rund 30 Jahren so ein Amt zu übernehmen?
Ja, ich wusste tatsächlich schon mit 18, dass ich Bürgermeister werden wollte, war damals schon ehrenamtlich sehr aktiv und habe mir überlegt, das Amt, das wäre doch genau das Richtige für dich. Und dann traf ich auf meine Vorgängerin, Anne Heckgute, die da irgendwas in mir gesehen hat und sich dachte, den Jungen unterstütze ich mal. Und ja, so ist das entstanden und ja, weiter und weiter gereift.
Ich muss da trotzdem noch mal bohren. Mit 18 zu wissen, dass man Bürgermeister werden will. Was ist denn das Bild des Bürgermeisters? Man will Lokomotivführer werden, man will, weiß ich nicht was, werden Astronautin. Aber was reizt einem am Bürgermeisteramt?
Ja, für mich ist der besondere Reiz vor allem der, etwas für Menschen bewegen zu können. Ne? Sprachrohr zu sein, die erste Ansprechperson für viele Dinge und dann weiterzuhelfen, wenn es nicht mehr weitergeht. Und das kommt auch so ein bisschen aus meiner Zeit in der Schule, als ich dann damals in der Grundschule das Kakaogeld eingesammelt habe, um dafür zu sorgen, dass alle mit Kakao und Vanille versorgt werden. Und in der weiterführenden Schule, dann an der Realschule, war ich auch ganz lange Klassensprecher und habe gemerkt, es macht einfach Spaß, sich für Leute einzusetzen, die Interessen zu vertreten.
Mhm. Wie läuft das in Waltrop? Waltrop ist ja jetzt eine etwas kleinere Gemeinde, 30.000 Einwohner rund. Hast du da Bürgersprechstunden? Wie hältst du den Kontakt zu den Leuten auf der Straße?
Oh, das ist ganz vielseitig. Ich habe überlegt, sowohl die Jüngeren erreichen zu wollen, die ja vor allem über Social Media erreichbar sind. Also bei Snapchat findet ihr mich auf jeden Fall. Instagram, TikTok und Facebook, sodass da, glaube ich, ziemlich viele Altersgruppen abgedeckt sein sollten. Ich bin aber auch vor Ort, wenn es um mein Bauwagengespräch geht. Das ist mein Lieblingsformat. Da komme ich tatsächlich mit einem Bauwagen vor Ort und quatsch mit den Leuten über die Themen, die sie gerade brennend interessieren.
Ich wollte eigentlich erst später zu dem Thema kommen, aber wenn du Bauwagen sagst, ich habe gehört, du setzt dich auch für neue Wohnformen wie Tiny Houses ein.
Ja, genau. Das war so mein Lieblingsprojekt im Kommunalwahlkampf 2020, das jetzt auch mit einer Idee an den Start geht, sodass wir vielleicht auch demnächst die ersten 4 Tiny Houses in Waltrop haben.
Das ist, soweit ich weiß, gar nicht ganz so einfach baurechtlich, oder?
Das ist die Herausforderung, weil für Tiny Houses genau dieselben Anforderungen gelten wie für alle anderen Bauten auch. Also man braucht auch eine Baugenehmigung und wenn es länger als 3 Monate steht, dann muss man natürlich auch Wärmeschutz und all die Dinge einhalten, die das Baugesetzbuch vorschreibt.
Ja, ich habe letztens noch so einen Tiny House Besitzer YouTube-Kanal geschaut und die Dame da sagt da auch, sie hat sich das so einfach vorgestellt, so schön irgendwo so ein Häuschen hinstellen, loslegen und autonom leben, aber nix da.
Nix da, leider. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schade. Ich habe mir damals in Bochum zum Kommunalwahlkampf ein Tiny House angeguckt.
Ja.
Das war wirklich, das war ein schönes Feld. Und am Rande des Feldes stand dann dieses Tiny House und das war wirklich unfassbar idyllisch. So habe ich mir das vorgestellt auch. Und ja, jetzt würde, wenn diese 4 Tiny Houses in Waltrop kommen, würde das direkt an einer Pferdekoppel sein. Also mindestens ebenso idyllisch.
Du willst die Leute auch nach Waltrop locken, ich merke das schon.
Ja, absolut. Waltrop ist eine sehr schöne Stadt.
Wenn man so junge Ideen hat, ich nenne jetzt Tiny Houses mal junge Ideen, ist vielleicht ein bisschen Klischee, aber sind natürlich eher neue Ideen, ne? Ist ja nicht das, aus Stein gebaute Haus für 200 Jahre. Mhm. Und wie ich hörte, ist ja auch noch so manch andere neue Idee. Und das mag ja dann auch wieder den Bogen spannen zu deinem Alter. Wie ist das, wenn man in eine klassische Verwaltung kommt? Ich vermute, Waltrop hat auch eine klassische Verwaltung. Mhm. Und klassische Verwaltung tickt ja in Deutschland sehr nach DIN-Normen. Wie setzt man sich da durch? Welchen Einfluss hast du da als Bürgermeister? Beziehungsweise wie deutlich kannst du deine Agenda da auch durchsetzen?
Ja, also als erstes muss man mal die Verwaltung als Team verstehen, weil der Kopf zwar eine maßgebende Rolle ist, aber natürlich auch nur funktioniert, wenn das Team funktioniert. Deswegen verstehe ich mich da schon immer als Teamworker. Mhm. Und habe aber gleichzeitig den Vorteil, in Waltrop groß geworden zu sein, in der Stadt, aber auch in der Verwaltung, damals als Praktikant angefangen, am Infoschalter des Bürgerbüros, dann Auszubildender im mittleren Dienst und ab in den gehobenen Dienst als Verwaltungsfachwirt. Mhm. Heißt, ich kenne sowohl die Menschen vor Ort und weiß, wie die ticken, kenne aber auch die Strukturen und kann deswegen ja aus dem Innern heraus die Leute auch begleiten, die da arbeiten und die Dinge umsetzen, die mir so vorschweben. Das ist das Spannende. Dass das gut klappt, wenn man die Leute mitnimmt. Man muss sie aber mitnehmen.
Also du hast vorher im Prinzip einen kompletten Durchlauf durch die Verwaltung gemacht. Genau. Alles einmal kennengelernt und dann an der Spitze gelandet.
Genau, richtig.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Weg. Was würdest du den anderen Gemeinden empfehlen? Du schaust ja auch schon mal so im Umfeld, wie man das, was ja alle wollen, nämlich mehr Bürgernähe, wie man die erreichen kann. Ist der Weg da? Du hast eben gesagt, ihr macht Social Media. Ist das das elektronische Bürgerbüro? Mhm. Ist das mehr auf der Straße sein und als Verwaltung präsent? Oder ist es ein Mix aus allem?
Ja, am Ende ist es aus meiner Sicht der Mix aus allem, weil man ja auch versucht, alle Leute zu erreichen. Und ich habe ganz, ganz selten noch das Gespräch mit Leuten, die wirklich gar nicht erreichbar sind, die mich dann, weiß ich nicht, auf dem Markt beispielsweise ansprechen, weil sie da ausnahmsweise mal gelandet sind, die dann sagen, ja Mittelbach, ich sehe sie nicht. Und dann sage ich, ja, wie kann das denn sein? Also mir aus dem Weg zu gehen, das muss man ja wirklich proaktiv schon wollen. Und dann frage ich ab, haben Sie eine Zeitung, gucken Sie auf die Homepage, sind Sie bei Social Media aktiv? Und dann kommt nein, 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 Bauwagengespräch auch noch nicht besucht. Und dann sage ich, aber wo treffe ich Sie denn dann? Ja, bei mir zu Hause. Dann sage ich, ja, da komme ich ja selten hin. Also gibt es ja vielleicht andere Ideen, in den Austausch zu kommen. Was ich aber auf jeden Fall merke, ist der persönliche Draht. Das ist das Wertvollste, was die Leute so haben. Und dafür bin ich in Waltrop sehr bekannt, dass ich keine Veranstaltung scheue, um auch in den direkten Austausch zu kommen und den Leuten die Chance zu geben, mich zu sprechen. Also eher ganz locker, vielleicht auch mal bei einem hopfenhaltigen Getränk.
Ich kann mir vorstellen, wie. Ich hatte hier schon einen anderen Bürgermeister sitzen. Nein, ich muss sagen, da saßen wir bei ihm im Rathaus, in Dimi Aksurgos aus Schwerte.
Ein leidenschaftlicher Gast unseres Parkfestes. Ja,
ja, der ist natürlich, der. Ich glaube, da tutet er ja in ein Horn, mit dem Dimi durch Schwerte zu laufen. Jeder zweite, eigentlich fast jeder grüßt ihn und sagt, oh, Herr Bürgermeister, wie schön Sie zu sehen. Ja. Das geht dir genauso. Du bist auch so, oh, wie sage ich, so ein alter Begriff, volksnah.
Ja, absolut. Das ist komplett meins. War es auch schon immer und das passt zu mir. Ne? Von daher ziehe ich das auch so durch.
Okay. Was kann man in so eine alte Verwaltungsstruktur, was kann man da ändern? Du wirst ja wahrscheinlich nicht einfach komplett übernommen haben, sondern wirst auch Dinge geändert haben. Oder kannst du das Spiel so gut, dass du mit den alten Mitteln vorankommst?
Nee, also man muss die Verwaltung als Riesenkahn verstehen, der lange braucht, bis er vielleicht gewisse Dinge auch anpasst. Völlig normal, wenn sich Geflogenheiten einschleifen. Wichtig ist, dass man versteht, warum es Änderungen gibt. Also da die Kommunikation, warum man jetzt etwas macht. Ich bin ein Freund davon, Organigramme, also Strukturen, nicht allzu oft zu verändern. Aber wenn man sie ändert, dann auch klar sagt, warum man das tut. Mhm. Habe ich mit Blick auf die letzten 5 Jahre 4-mal gemacht und bin dabei, die Verwaltung so schlank aufzustellen, dass sie schlagkräftig ist, also dass die Hierarchieebenen auch nicht zu viel werden, sodass man ja möglichst schnell auch die Anliegen begleitet, weil das muss immer über allem stehen, der Bürgerservice. Mhm. Der Gedanke, dass wir ja effektiv nur deswegen da sind, weil die Menschen unsere Leistungen in Anspruch nehmen wollen.
Ja, wie ist es mit Kritik? Ist ja heute leider, also Kritik ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber leider ist ja so ein Maß an Kritik manchmal überschritten, dass es noch Spaß macht. Jetzt vermute ich mal in einer kleineren Gemeinde wie Waltrop, wo man sich eher kennt, ist es vielleicht nicht ganz so drastisch. Aber auch du wirst da sicher mit konfrontiert werden, dass Leute dich einfach ohne noch viel zu fragen, nicht nur kritisieren, sondern vielleicht auch mal anpöbeln. Oder ist das kein Thema in so einer kleinen Stadt?
Ja, wer mich kritisiert, der muss damit rechnen, dass ich zurückschlage, aber sachlich, weil ich dann hinterfrage und versuche herauszufinden, wie es zu dieser Kritik kommt, wie man sich die Meinung gebildet hat, also schon jemanden auch aufzufordern, zu sagen, ja, wie kommst du denn jetzt darauf, wenn, weiß ich nicht, es wird ja relativ schnell auch mal irgendwie was nachgeplappert, nochmal zu hinterfragen, wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Hast du das irgendwo gehört oder hast du das mal reflektiert oder hast du noch jemanden gefragt, um deine Meinung zu verifizieren? Und wenn dann rauskommt, nee, das ist nur nachgeplappert, dann versuche ich auch das ja aufzudecken, damit man sich quasi selbst ertappt beim, oh, habe ich vielleicht doch voreilig geschlussfolgert. Ne? Mhm. Ansonsten Kritik, ich glaube, niemand hört gerne Kritik, grundsätzlich nicht.
Ja.
Aber konstruktive Kritik kann ja auch was Gutes machen. Von daher bin ich immer ein Freund davon, wenn man kritisiert, dann auch einen Vorschlag zu machen, was kann ein Baustein sein, damit es besser geht?
So entwickelst du auch dein Programm. Ich meine, du machst es ja jetzt seit 5 Jahren, trittst ja aber wieder neu an. Das heißt, du hast ja für die Zukunft auch wieder Ideen und Visionen, die du umsetzen willst. Entstehen die auch auf die Art, die du beschrieben hast, dass du in den Bürgerdialog gehst, da Ideen sammelst oder kommst du mit neuen Ideen auch von außen oder mischt sich das?
Das mischt sich. Vieles ergibt sich aus den Gesprächen. Ob es jetzt die Bank nebenan ist oder die Streuobstwiese, die mal, weiß ich nicht, aufgewertet werden könnte. Das sind so Anliegen, die dann von den Leuten direkt kommen. Ich überlege natürlich aber auch für mich, weil ich ja auch selbst Bürger der Stadt bin, zu sagen, wie kann unsere Stadt noch attraktiver werden? Also wird es am Ende ein Mix aller möglichen Formate sein, die da einfließen ins Wahlprogramm.
Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, oder ich habe das vielleicht unwillentlich gemacht, so ein Bild von Waltrop gezeichnet, als wäre es so eine einsame Gemeinde irgendwo auf dem Land. Vielleicht so im dunklen Sauerland, oh Gott. die armen Sauerländer, war nicht so gemeint. Brilon, super. Aber ihr liegt ja mitten im Ruhrgebiet und habt ja eine Ruhrgebietstradition. Kannst du einfach mal so für unbedarfte Menschen 2, 3 Sätze über Waltrop sagen? Haben wir nämlich noch gar nicht getan.
Ja, Waltrop ist gerne verschrien als die Wohnstadt im Grün. Offiziell hat den Titel aber die Stadt Castrop-Rauxel, Europastadt im Grün. Von daher wollen wir ihr diesen Titel nicht streitig machen. Aber Waltrop natürlich direkt im Herzen des Ruhrgebiets an Münsterland angrenzend. Man merkt also beides heraus, sehr deutlich. Mhm. Aber der Charme des Ruhrgebiets schwingt natürlich noch mit. Wir hatten von 1903 bis 1979 die Zeche in Waltrop.
Ja.
Kaiser Wilhelm hat veranlasst, dass wir das Schiffshebewerk in Waltrop bekommen mit 4 Brückenbauwerken oder Hebebauwerken, sodass wir da auch ziemlich einmalig sind. Das macht schon was mit unserer Stadt. Wir sind die Stadt der Schiffshebewerke. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Ansonsten sind wir sehr, sehr grün verbunden. Wir haben rund 48 Quadratkilometer an Fläche, wovon etwas mehr als die Hälfte für Landwirtschaft zur Verfügung steht. Also wir sind auch sehr landwirtschaftlich geprägt, haben keine Stadtteile, sind also sehr kompakt, sondern haben 7 Bauerschaften. Wenn man die Anfangsbuchstaben dieser Bauerschaften aneinander reiht, dann kommt da das Wort Lebwohl heraus. Und wohl leben, das machen wir in Waltrop sehr gerne.
Jetzt ist es nicht unbedingt besser geworden. Diese Sauerlandsfantasie ist jetzt eher noch bestätigt worden. Da haben wir eben noch von Pferdekoppeln gesprochen. Oh Gott, ich muss mal in Waltrop Urlaub machen. Trotzdem, es gibt ja dieses Ruhrgebietsklischee, so, das natürlich insbesondere mit Bergbau zu tun hat. Dass sich jetzt wie ich ganz persönlich finde, Gott sei Dank eben auch ein bisschen wandelt. Grünste Industrieregion der Welt und Transformationsprozesse und. Aber da steckt natürlich auch immer noch Industrie und enge Bevölkerung drin und multikulturelles Denken, was eben das Ruhrgebiet so auszeichnet. Man fühlt sich als Ruri so. Und das ist ja was durchaus Positives oder mittlerweile was durchaus Positives. Fühlt man sich als Waldropper denn auch als Ruri oder ist man so ein bisschen Nachbar des Ruhrgebiets? Das frag ich alle, die so ein bisschen, aber das habe ich Dimi gefragt und das würde ich auch in Wesel fragen zum Beispiel. Also all die Randgebiete ist ja immer so eine Frage. Wie ist dieses Kern-Ruhrgebietsgefühl?
Ja, ich bin da für mich sehr, sehr entschlossen. Meine Mama ist Verkäuferin. Mein Papa ist Bergmann. Ah. Von daher kann die Antwort nur sein, ich bin Ruri auf jeden Fall. Ich weiß aber, dass viele Menschen in Waldrop auch sagen würden, ja, wir sind dem Münsterland schon sehr nah und auch verbunden. Ja. Von daher glaube ich aber, dass auch allein wegen der Zeche, dass Ruri schon sehr, sehr ausgeprägt ist und auch mehr Leute sagen würden, wir sind Ruhrpott-Hümmer. Ja. Und das ist auch das, was ich so ein Stück weit zurückholen möchte mit Blick auf Entwicklungen diverser Art, dass wir einfach offen miteinander Tacheles reden und am Ende des Tages trotzdem ein Bierchen miteinander trinken.
Nun sitzen wir hier im RVR. So, wir haben hier unser RVR-Parlament. Ist mir auch immer wichtig, das auch in dem Podcast zu sagen, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so bekannt, dass wir da ja diese demokratische Ebene auch nochmal eingezogen haben. Und der RVR, ich bin ja auch seit 4 Jahren jetzt hier tätig, macht mehr, als ich vorher dachte. Ich will es mal so ausdrücken. Auch ich wusste vorher nicht alles, was hier alles passiert. Aber du jetzt so aus fachlicher Sicht, aus Sicht eines Bürgermeisters, welche Bedeutung hat der RVR für dich vor Ort?
Ja, vor allem wenn es um die Regionalplanung geht, natürlich unfassbar wichtig. Die Entwicklung von Gewerbeflächen in Waldrop, gerade ein brandheiß aktuelles Thema. Und natürlich, wenn es um Fördermittel geht. Wir sind als Kommune, die mal Stärkungspaktgemeinde war, immer noch davon abhängig, dass wir Fördermittel brauchen, um Dinge in Waldrop auf den Weg zu bringen. Und da ist der RVR genau die richtige Stelle, uns zu unterstützen.
Da muss ich als Oberhausener muss ich fragen, wie sieht's denn mit den Finanzen in Waldrop aus?
Ja, wir sind deutlich runtergekommen von unseren Kassenkrediten. Wir waren mal bei über 120 Millionen Euro, sind inzwischen bei unter 90, also haben ein gutes Stückchen abgebaut. Hatten damals den ersten Sparkommissar des Landes NRW in Waldrop, der dann festgestellt hat, naja, goldene Türklinken gibt's in Waldrop nicht abzubauen. Hat also festgestellt, so richtig viel ist da nicht zu holen. Da gucken wir jetzt gerade natürlich, dass sich die Lage weiterhin verbessert. Wird aber schwierig mit Blick auf all die Herausforderungen, die wir seit einigen Jahren haben, dieses Niveau fortzusetzen, unsere Schulden abzubauen.
Ja, welche Herausforderungen sind das im Speziellen?
Das ist nach wie vor das Thema Altschulden. Dass wir das wegbekommen, das ist das vordringendste Ziel. Weil wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann sind Dinge vielleicht auch einfach nicht mehr möglich zu machen. Dann das Thema Soziallastenverteilung, das geht immer einher damit.
Ja.
Weil die Schulden zu tilgen ist das eine, aber dafür zu sorgen, dass es keine neuen gibt.
Das ist ja die große Frage, die im Moment auch im Raum. Was hältst du denn von dem, was im Moment diskutiert wird?
Ja, ich finde es spannend, dass man sich überhaupt dieses Themas annimmt, weil dass sich des Themas angenommen werden soll, das haben wir ja in der Vergangenheit schon oft genug gehört, dass es jetzt mal einen konkreten Vorschlag gibt, das ist ja schon mal etwas, worüber man diskutieren kann. Also der erste Schritt ist gemacht, Konnexitätsprinzip, bin ich ein Riesenfreund davon, derjenige, der den Kuchen bestellt, soll ihn auch bezahlen. Ich sage auch immer, wenn ihr uns nicht alle Zutaten bezahlt, dann kann da auch kein schöner Kuchen draus werden. Von daher muss es so sein, dass die auskömmliche Finanzierung da an oberster Stelle steht. Insbesondere im Bereich der Bildung natürlich. Das ist auch immer wieder ein Thema, Kita-Finanzierung. Wenn wir nicht in Bildung investieren, dann haben wir dicke Probleme, die uns teuer zu stehen kommen.
Naja, und so ein bisschen steckt natürlich auch drin, wie, ja, ich übertreibe jetzt, aber wir zahlen euch jetzt mal, aber danach bleibt ihr auf den gleichen Lasten sitzen wie vorher und dann müsst ihr selber zusehen, was passiert. Das kann natürlich nicht sein. Das muss kann ja auch eine gute Mischlösung sein, was auch immer, aber es muss ja eine Zukunft haben.
Oder? Ja, absolut. Das muss man immer zusammendenken.
Ja.
Von daher gucken wir auch immer sehr kritisch darauf. Es gibt nahezu kein Gesetz, das so gestaltet ist, dass es eine auskömmliche Finanzierung mitbringt.
Und man muss immer wieder erwähnen, dass die Ruhrgebietsstädte ja nicht sich da reingewirtschaftet haben, sondern dass es ein Untergang der Montanindustrie war. Du hast eben gesagt, 79, glaube ich, hat bei euch eine Zeche geschlossen. Und ich sage jetzt einfach mal, bei einer Stadt, damals wahrscheinlich auch 30.000, 35.000 Einwohner vielleicht, wenn da eine Zeche schließt, das ist eine Katastrophe.
Ja, absolut.
Das ist eine Katastrophe. Das ist, ich will nicht sagen, weltweit kann ich es nicht beurteilen, aber zumindest deutschlandweit einmalig, dass ein großes Industriegebiet, eine industrielle Region so in den Wandel gezwungen wurde. Und da können die Menschen vor Ort nichts dafür. Also genau. Weder Politiker noch Bewohner der Gegend.
Genau. Und ich glaube, das Ruhrgebiet hat ja unser Land auch stark gemacht, die komplette Republik. Ja. Von daher da jetzt dafür zu sorgen, dass wir uns da auch zukunftsfähig aufstellen, das ist ja einfach nur fair.
Und unsere Region soll natürlich wieder glänzen. Und du hast sicher von unseren großen Plänen gehört. Ich habe eben das Wort schon genannt. Ich nenne es nämlich immer wieder gerne grünste Industrieregion der Welt. Was hältst du denn von diesem Konzept, so als junger Bürgermeister?
Ja, finde ich total gut, weil wir ja merken, dass der Nachhaltigkeitsgedanke immer stärker in den Vordergrund rückt. Und das ja auch zu Recht. Und auch mit Blick auf grüne Infrastruktur, ja, eine Umgebung, in der sich Menschen wohlfühlen, natürlich auch Menschen anlockt. Von daher genau der richtige Ansatz. Wenn wir heute über unsere Zeche in Waltrop gehen, dann merkt man, die ist auch ganz schön grün geworden. Wir pflanzen da zweimal im Jahr auch unsere Hochzeitsbäume. Und das wird so gut angenommen, dass demnächst gar kein Platz mehr ist und wir neue Flächen brauchen, um ja unseren Ehepaaren auch ein optisches Signal des Heiratens zu geben.
Okay. Frage, als ich so ein bisschen geguckt habe, wer du bist, das tue ich natürlich vorher. Und der liebe Luis hat mir auch so ein bisschen was auf dem Zettel zusammengeschrieben.
Da bin ich ja mal gespannt.
Insofern musste ich jetzt hier nicht alles alleine recherchieren. nein, da habe ich immer so ein kleines Auge. Da taucht aber im Zusammenhang mit Waltrop immer der Begriff Wohnstadt auf. Ist das so ein bisschen die grundsätzliche Färbung, so grüne Wohnstadt am Rande des Ruhrgebietes, Erholung, Freizeit, Kultur, ist das so ein Kernthema für euch?
Das ist schon ein Kernthema, aber ich sage, das alleine kann ja nicht reichen. Also da muss ja mehr kommen, als einfach nur zu wohnen. Wir haben relativ viele AuspendlerInnen, viele, die einpendeln. Mhm. Von daher brauchen wir auch Gewerbeflächen vor Ort und Entwicklung, die den Arbeitsplatz vor Ort hält.
Eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen was aus dir rauskitzeln, weil ich eben schon mal gefragt hatte Richtung, was hat denn der RVR für eine Bedeutung für euch? Und da ist natürlich auch der Bereich Kultur, du hast eben vom Schiffshebewerk gesprochen. IGA ist da natürlich so ein Stichwort, wo wir noch drüber reden sollten. Was bedeutet das für dich persönlich und wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Lass doch auch mal ein bisschen investigativer nachfragen.
Ja, absolut. Also die IGA, da freuen wir uns schon sehr drauf. 2027 kommt sie ja endlich und wir sind jetzt gerade in den Vorbereitungen, beispielsweise mit Blick darauf, den Fahrradweg zu errichten, der dann quasi das Schiffshebewerk verbindet, schlussendlich dann vielleicht sogar mit unserer Zeche, je nachdem, wie die Führung dann am Ende ja final ausfällt. Aber da zum Hafenbecken, Hafenstraße, das wird ein echter Spot, der Erholung schafft. Und die Zusammenarbeit mit dem RVR klappt gut. Wir haben ja den dritten Stern fast schon zum Greifen nah. Also da freuen wir uns sehr drauf.
Ich muss da noch mal ein bisschen nachbohren. Ja, jetzt mal aus Eigeninteresse. Kontakt zum RVR. Ist das, wie läuft das? Ich frage mal ganz dumm, mal für Dumme wie mich. Muss man sich einfach mal regelmäßig beim RVR melden und fragen, was macht ihr denn so? Habt ihr da irgendwie so ein neues Programm? Gibt es irgendwie eine neue Kulturveranstaltung, wo wir mitmachen können? Oder ein neues, was weiß ich, Flächenprojekt? Oder kommt der RVR auf euch zu, schreibt euch ein Daily Newsletter oder so, was gerade anliegt? Oder ist das eh eine Arbeitsstelle? Struktur, die gewachsen ist, wo man sich kennt.
Genau, das ist vor allem eher eine Arbeitsstruktur, die gewachsen ist über viele, viele Jahre, sodass man da dann regelmäßig mitbekommt, was passiert denn da eigentlich im RVR und was gibt es Spannendes, wovon die Stadt Waltrop auch profitieren kann. Und dann entsteht relativ schnell ein Austausch und man guckt, ist da was bei und dann ja, kommt man in den Austausch und schaut, wie es gehen kann.
Da sei noch die Frage erlaubt, ich habe dich jetzt, glaube ich, so ein bisschen dargestellt wie den König von Waltrop. Du hast ja bestimmt noch ein, zwei Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Bist du da ein Teamworker? Also ist das immer so eine Entscheidung von gewissen Leuten? Was für eine Rolle spielt vielleicht, du bist natürlich auch ein Parteimensch, klar, du wirst ja auch gewählt. Was für eine Rolle spielt da Partei? Ich glaube, du warst mal Parteivorsitzender,
SPD-Vorsitzender.
Wie gleichst du dich da ab? Oder bist du jetzt der Boss?
Ja.
Ja, schon.
Am Ende, ja. Kann ich ja jetzt nicht verschweigen, dass das so ist. Am Ende aber auch nur so stark wie das Team. Das ist ja das, was ich auch meinte.
Ja.
Das meine ich auch wirklich so, hört sich nett an, aber ist tatsächlich von Herzen so gemeint. Und ich habe ja mehrere Gremien, in denen ich mich rückversichere, dass das, was ich tue, auch das ist, was gewollt ist. Mhm. Nicht nur von mir selbst. Ich bin nämlich, und das ist spannend, der Bürgermeisterjob ist ja bewusst kein Königsjob.
Ja.
Da gibt es ja zum Glück erhebliche Unterschiede in der Ausgestaltung, bin ich auch froh drum. Ich würde auch, wenn man mir das anbietet, immer sagen wollen, ich bin lieber Bürgermeister, als ich König sein wollen würde. In der Verwaltung habe ich tatsächlich einen richtig starken Verwaltungsvorstand, der ähnlich jung ist wie ich. Wir necken uns immer gegenseitig, weil ich der Jüngste von uns dreien bin. Die Baudezernentin, die auch für Stadtplanung bei uns zuständig ist, ist 85 geboren. Und mein allgemeiner Vertreter und Kämmerer, der für die Finanzen zuständig ist, ist 1984 geboren. Also 84, 85, 89, alle aus einem Jahrzehnt. Das klappt in der Zusammenarbeit schon hervorragend gut. Und dann sind wir, glaube ich, auch relativ einmalig, wenn wir auf das Alter gucken, als Verwaltungsvorstand in der Umgebung aufgestellt. Also sehr zukunftsfähig, will ich meinen.
Ja, lass mich dann nochmal den Bogen kriegen, weil ich habe das Gespräch natürlich jetzt so ein bisschen begonnen und auch aufgehangen an deinem Alter. Aber ich finde das tatsächlich wichtig. Im Vergleich zu der Generation, die in vielen anderen Städten ja eher am Ruder ist, das ist so meine Leute um die 50 und sogar älter. Was ändert das in der Verwaltung, wenn man da so ein junges Team hat?
Es kommt immer, also das Alter ist ja das eine, aber wie ein Mensch gestrickt ist, da kommt es vielleicht noch mal mehr drauf an. Mhm. Von daher hatte ich diese Altersdebatte natürlich im Wahlkampf sehr, sehr ausgeprägt und habe den Leuten versucht zu sagen, ja, ich mag vielleicht erst 30 sein, weil das war das Thema damals. Aber ich habe ja schon relativ viel Erfahrung gesammelt in verschiedenen Funktionen im Ehrenamt, in Waltrop, habe viele Menschen kennenlernen dürfen, die ich zusammenbringe. Also darauf kommt es noch viel mehr an. Und das mit dem Alter, das ist aus meiner Sicht ein positiver Nebeneffekt, der das vielleicht nochmal bereichert, zu sagen, man ist in einer gewissen Zeit aufgewachsen, die einen auch prägt. Und ich glaube, so nach dem Mauerfall sind viele Dinge entstanden, die das Zusammenwirken der Menschen auch nochmal in den Fokus gerückt haben.
Ja, ja. Du willst nochmal ran. Ich will mal ganz kurz für unsere Zuhörer, ne, was hier im Hintergrund so gebollert hat, ne, waren meine lieben Mitstreiter, die mir übrigens auch gerade ein Schildchen gezeigt haben, dass wir schon wieder 25 Minuten reden. Die Zeit vergeht hier immer wie im Fluge. Deswegen lass mal so ein bisschen in die Endschleife gehen. Du willst ja wieder ran. Und jetzt wäre es vielleicht ein bisschen plump, jetzt hier dein Wahlprogramm einfach abzureferieren. Aber trotzdem, so ein bisschen die großen Ziele, mit denen du jetzt antrittst, und vielleicht auch noch den Tipp für den ein oder anderen, jetzt komme ich wieder mit dem Alter von den älteren Kandidaten, wie macht man heute Wahlkampf, wie kann man heute, wenn man 16 ist und Bürgermeister werden will, wie kann man das denn werden?
Ja, also die großen Ziele für die Zukunft sind ja aus meiner Sicht die den Alltag der Menschen bestimmen. Das sagt ja auch unser NRW-SPD-Programm, den Alltag der Menschen wollen wir verbessern. Und da fängt es ja schon in der Kita an. Also da machen wir massiv Druck, dass wir den Rechtsanspruch umgesetzt bekommen. Im Bereich OGS genau dasselbe. Die Grundlage also für alles, was danach kommt. Mir besonders wichtig, und das ist das über allem Schwebende, weil es einen Rahmen bietet, ist nämlich, die Generationen zu verbinden. Ich möchte nicht, dass immer die Alten sagen, ach ja, die Jungen, die haben ja noch keine Ahnung, und die Jungen sagen, ach, guck dir mal diese Weißhaarigen an, die sind ja von vorgestern. Das möchte ich aufbrechen und die Schubladen ausschütten. Das schwebt über allem, in dem Kontext gedacht, auch das Thema nachbarschaftliches Zusammenarbeiten. Also ich bin vor gut 2 Jahren in eine neue Nachbarschaft gezogen habe mir gedacht, das Erste, was ich hier erstmal hinterfrage, ist, gibt es hier eine WhatsApp-Gruppe, die dafür sorgt, dass man mal locker in den Austausch kommen kann? Gab es nicht. Ja. Ja. Haben wir organisiert, gibt es jetzt und jetzt fliegen da BVB-Tickets, die noch über sind, quer durch den Chat, sodass dann auch der Nachwuchs davon profitieren kann. Also das ist so der große Rahmen, was man schwer greifen kann, weil es da um Miteinander geht. Mhm. Das ist aus meiner Sicht aber fundamental, weil wir es nicht, wenn wir es in der heutigen Zeit, und es ist keine einfache Zeit, nicht mehr schaffen, miteinander zu reden und die Herausforderung gemeinsam zu bewältigen, sondern immer nur den Finger in die Wunde legen und zu sagen, das ist alles doof, 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 aber keine Lösung bieten, dann haben wir ein Problem. Und das will ich in Waldorf auf jeden Fall anders machen und den Leuten sagen, ich bin noch da, ich kümmere mich. Also mecker mich nicht an, pack mit an, Ärmel hoch und los geht's. Das ist so das Große neben all den inhaltlichen Themen, die ich jetzt nicht runter moderiere.
Ja, aber ist auch ein wunderbares Schlusswort. Wieder mehr miteinander reden, mehr Nachbarschaft, Familie, gemeinsames Alte für Junge, Junge für Alte. Das ist ja eigentlich ein Traum und den sollte man nicht aufhören zu träumen. Da gebe ich dir 100% recht.
Ja, ich bin davon auf jeden Fall sehr überzeugt.
Ja. Dann von meiner Seite, von unserer Seite, ich schaue mich hier mal um, wünschen wir dir natürlich alles Gute im Wahlkampf jetzt schon auch. Und wir hoffen natürlich, wir sitzen ja als SPD-Fraktion, hoffen natürlich, dass du gewinnst. Aber was du mir heute erzählt hast, klingt, als würdest du alles richtig machen. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir genug Leute überzeugen. Aber beim letzten Mal hattest du, glaube ich, ein echt verdammt gutes Ergebnis, oder?
Ja, ich war selbst auch sehr überrascht und hätte damit nicht gedacht. Das ist ja das Spannende, dass man bis zur Auszählung nicht weiß, wie ist es denn jetzt hier eigentlich? Ich hoffe aber drauf, dass sich die harte Arbeit der letzten 5 Jahre auch auszahlt.
Wir halten dir ganz fest die Daumen und Dankeschön. Im September wissen wir mehr.
Alles klar, danke.
Dankeschön.